Aber bevor wir jetzt richtig einsteigen, beziehungsweise das ist ja eigentlich schon ein Einstieg, habe ich eine Frage an euch. Auch an euch im Internet, wenn ihr da was wisst, könnt ihr euch gerne lautstellen und das mit dazu sagen. Die Frage lautet, woran erkennt man einen Christen? Woran erkennt man einen Christen?
Wenn man sich zu Christus bekennt, der für ihn gestorben ist und sein Erlöser ist.
Also Christus bekennen, indem man sagt, er ist für uns, für mich gestorben.
An der Liebe untereinander, also unter den Christen.
Die Liebe untereinander.
Wenn man sein Leben beobachten kann und daraus etwas schließen kann.
Wenn man es an seinem Verhalten, seinem Leben erkennen kann. Gut. Ja. Es gibt auch andere Meinungen wie Kleidung, zur Gemeinde gehen, vorm Essen beten oder wie auch immer. Mit den heutigen Worten in unserem Bibeltext gibt Jesus eine klare Antwort darauf. Jesus hat ein eindeutiges Erkennungszeichen festgelegt und dieses Zeichen hat er in einem neuen Gebot definiert. Und das lesen wir dann in Johannes 13, die Verse 34 bis 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit ihr auch einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Woran erkennt man einen Christen? Mit der gleichen Liebe, wie Jesus geliebt hat, so sollen seine Jünger einander lieben. Daran wird man sie erkennen. Mit der gleichen Liebe, mit der Jesus uns geliebt hat, sollen wir einander lieben. Jesus hat uns so sehr geliebt, dass er als der einzige Sohn Gottes am Kreuz starb, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So kann man Johannes 3, Vers 16 auch zitieren. Mit der gleichen Liebe, mit der Jesus uns geliebt hat, sollen wir einander lieben. Jesus sagt hier, und daran sollen euch die Menschen erkennen. Jesus spricht nicht von Kleidung oder zur Kirche gehen oder die 10 Gebote kennen. Die ganz einfache Antwort auf die Frage, welches ist eines der wichtigsten Merkmale des Christseins? Christen erkennt man an der Liebe untereinander. Und Jesus sagt hier das nicht einfach so seinen Jüngern. Er gibt hier gerade sein Vermächtnis an seine besten Freunde weiter. Sie sitzen zusammen, feiern gemeinsam das Passafest. Judas, der Jesus verraten wird, hat gerade den Raum verlassen. Und Jesus hat ihn mit den Worten verabschiedet, Judas, was du tun willst, das tue jetzt. Jesus wusste genau, dass er nur noch ein paar Stunden mit seinen Jüngern zusammen sein wird. Wenn wir von uns das so wüssten, wenn wir von uns wüssten, wir würden nicht mehr lange leben, unsere Todesstunde naht, wir würden, denke ich auch, unsere Worte genau auswählen und überlegen. Und so bin ich überzeugt, hat Jesus das auch gemacht. Ich gebe euch ein neues Gebot, sagt Jesus. Ein neues Gebot, das bedeutet aber auch, es gibt Ältere. Es gibt Gebote, wobei das nicht heißt, dass diese Älteren oder dass das Neue mit dem neuen Gebot die Älteren nicht mehr gelten. Wenn wir 2 Kapitel weiterschauen in Johannes 15, da spricht Jesus von den Geboten des Vaters. Für die, die ihr sucht, Johannes 15, der Vers 10. Da spricht Jesus von den Geboten des Vaters, also Gottes Geboten und seinen Geboten, also die von Jesus. Ich lese Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Die Gebote des Vaters, Die Gebote von Jesus, welche sind das denn? Und da könnt ihr jetzt Markus 12 aufschlagen. Markus 12, der Vers 29. Die Gebote des Vaters, die Gebote von Jesus. In Markus 12 spricht Jesus von dem uns bekannten Doppelgebot der Liebe. Und Jesus zitiert dabei zwei verschiedene Bibelstellen, die eine aus dem 5. Mosebuch, die anderen aus dem 3. Mosebuch, eben aus den Geboten des Vaters. Markus 12, Vers 29. Das erste Gebot unter allen ist: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist allein Herr. Und du sollst deinen Gott lieben mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. So spricht Jesus über das Doppelgebot. Jeder Jude kannte diese Worte aus der Tora, also aus den Mosebüchern, auswendig. Jesus hatte lediglich zwei verschiedene Stellen zusammengesetzt. Gott lieben, genauso gleich seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Mit dieser Zusammensetzung der Worte Gottes werden gleich alle 10 Gebote Gottes, also die Gebote des Vaters, es werden gleich alle 10 Gebote Gottes, die das Volk Israel am Berg Sinai bekam, in einem Doppelgebot, dem Gebot des Sohnes Jesu, miteinander vereint. Gott lieben, von ganzem Herzen, Seele, Kraft, wenn wir das tun, ist ja Gott immer unser Gott. Und kein anderer Gott rückt an seine Stelle. Das Gebot des Vaters, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es wird damit erfüllt. Wenn wir unseren Nächsten lieben, dann müssen wir ja Vater und Mutter ehren. Dann lügen wir nicht mehr. Oder wir sagen nichts Falsches über unseren Nächsten. Und so kann man die Gebote weiter anschauen. Mit dem Doppelgebot der Liebe werden die 10 Gebote durch Jesus zu einem zusammengefasst. Die Jünger sitzen also die letzten Minuten mit Jesus zusammen. Das weiß zu diesem Zeitpunkt nur Jesus. Sie sitzen also mit Jesus zusammen und sie haben schon von Jesu Doppelgebot der Liebe gehört. Und jetzt spricht Jesus von einem weiteren, einem neuen Gebot. Was war da jetzt neu? Sich einander lieben ist ja nur eigentlich die komprimiertere Form dieses Doppelgebotes. Es heißt ja dann, einander lieben, und jetzt kommt es, so wie ich euch geliebt habe. Einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Und dann der Hinweis, das wird für die Menschen euer Erkennungszeichen, euer Erkennungsmerkmal sein. Daran werden sie euch erkennen. Einander lieben. Von welcher Liebe spricht hier Jesus eigentlich? Und da möchte ich erst mal kurz ein paar Begriffe klären. Im Griechischen ist der deutsche Begriff Liebe hauptsächlich in 3 Begriffe eingeteilt. Da ist zum Beispiel der Begriff Eros. Eros umfasst die sinnliche Beziehung zueinander, während bei Tieren der Sexualtrieb nur zur Erhaltung ihrer Art dient, ist der menschliche Eros auf die Person des Gegenübers bezogen. Zum einen das sinnliche Erleben einer Liebesbeziehung in allen Facetten, aber zum anderen auch, um Eros geht es auch dann, wenn ein Kind zum Beispiel ganz bewusst etwas tut, um die Liebe seiner Eltern zu bekommen, zu spüren, zu fühlen. So lässt sich das kurz erklären. Der zweite Begriff ist die Philia. Sie ist die Freundesliebe, also die geistige Liebe. Man mag jemanden, weil er die gleichen Interessen hat, die gleiche Lebensvorstellung, Eigenschaften. Bei mir wären es die Freunde aus dem Gospelchor oder unser Freundesehepaar in Sachsen. Und dann ist da noch die Agape. Das ist die, von der Jesus in unserem Bibeltext spricht. Es ist die uneigennützige Liebe. Gottes große Liebe zu den Menschen. Zu uns, die wir vor Gott Sünder sind. Gott liebt jeden Einzelnen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Bedingungslos. Ich habe zum Beispiel 7 Jahre lang in der Arbeit für Kinder von Strafgefangenen, Indianerfreizeiten für Kinder von Strafgefangenen mitgearbeitet. Und da war es so, wir kannten die Kinder nicht. Sie kamen auf das Lager und waren trotzdem von uns als Mitarbeiter bedingungslos angenommen und willkommen geheißen. Jedes Kind auf dem Lager ist wertvoll, mit Agape, bedingungslos geliebt. Ein Psychoanalytiker hat einmal gesagt, Agape ist die einzige Liebe, mit der ein Mensch aus dem Nichts ganz praktisch aktiv etwas gestalten kann. Mit allen anderen Begriffen der Liebe ist der Mensch irgendwie getrieben und gejagt. Also mal als Beispiel, ein Läufer liebt es aus irgendeinem Grund zu laufen. Vielleicht will er fitter werden, vielleicht will er abnehmen, will die frische Luft genießen. Er tut es aus einem Grund. Man hat ein bestimmtes Ziel. Die Agape-Liebe ist nicht getrieben oder gejagt aus irgendwelchen Gründen. Selbstlos, ohne jede Bedingung, ohne jeden Grund. Mit dieser Liebe, mit dieser Agape liebt uns Gott, liebt uns Jesus. Und er fordert uns auf, so sollen wir einander lieben, wie Jesus geliebt hat, bedingungslos. Egal, wie komisch der andere aussieht, was er denkt oder wie er ist, bedingungslos lieben, annehmen, akzeptieren, respektieren. Das Thema Liebe als Geschwister untereinander und das Miteinander umgehen hat mich die letzten Monate in Bezug auf unsere Gemeinde sehr beschäftigt. Gerade in den letzten Wochen hat manch einer von uns den anderen nicht verstanden. Der oder die eine hat nicht verstanden, warum der oder die andere sich anders verhält oder warum dieses oder jenes so gesagt wurde oder warum jener gerade jetzt so denkt und handelt, wie er es tut. Über so manches wundern wir uns, vielleicht gab es auch Verärgerung, Verletzung, Missverständnisse. Ich hoffe, es gab auch Vergebung. Es ist doch wie in einer ganz normalen Familie zu Hause. An seine Geschwister hat man besonders hohe Erwartungen und ist andererseits auch besonders schnell von dem anderen enttäuscht. Aber über allem steht diese Agape. Diese göttliche Liebe, diese bedingungslose Liebe, diese Liebe mit und in der wir dem anderen begegnen sollen. Jesus sagt, liebt einander und wo wir jeder Einzelne auf uns achten müssen, Jesus sagt auch, daran werden sie uns erkennen. Das einander lieben ist unser Erkennungszeichen. Was mir in den letzten Wochen bewusst geworden ist, wir müssen lernen, den anderen darin zu achten. Aber wir dürfen auch gerne, und das muss der andere aus Liebe auch annehmen, wir dürfen gerne auch Mut einander machen. Aber wir müssen ihn aus Liebe bedingungslos respektieren. Ich habe mir dann die Frage gestellt, aber warum ist eigentlich jeder anders? Jeder Mensch, warum ist er so, wie er ist? Jeder Mensch ist auf unterschiedliche Weise geprägt, zum Beispiel von seinem Umfeld. Und ich habe da so ein Stück versucht, mich zu erinnern, wie war das bei mir, wie ist es bei mir? Ich bin als Sohn einer Pastorenfamilie in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Man könnte sagen, christlicher geht es ja fast nicht mehr. Wir als Geschwister, ich kann mich daran erinnern, wir haben auf dem Sofa Taufe gespielt. Oder ich habe mit meiner großen Schwester Bibelwettlesen gemacht. Ich glaube, wir sind bis zu den Prophetenbüchern gekommen. Die Gemeinde und Gottes Wort stand in unserer Familie im Zentrum. Aber Pastorenkind zu sein, war nicht nur Geschenk, manchmal war es auch Last. All das hat mich geprägt. Mein Umfeld hat mich geprägt. In der Schule wurde ich von zwei Schülern eine Klasse über mir, gemobbt. Mobbing ist heutzutage ein Wort, was man ziemlich schnell benutzt. Aber in meinem Fall, jemanden in einen Schuppen einzusperren und Wasser drüber zu kippen oder mit Glaswolle einreiben, was ziemlich hässlich juckt, ist nicht mehr ein Kind, ein Jungenstreich. Die Mädchen haben gekichert, weil ich etwas kugelrund aussah. Das Wasser ist inzwischen getrocknet und die seelischen Wunden verheilt, aber es hat mein Wesen geprägt. Es hat mein Denken beeinflusst. Das ist der eine Teil. Wir werden geprägt durch unser Umfeld. Andererseits sind wir Menschen auch so, weil wir unsere vererbten Gene mitbringen. Diese können uns auch geschenkt sein. Also wenn ich da dadurch, dass wir ein Pflegekind haben, mussten wir uns mit unserem Stammbaum beschäftigen. Und es zieht sich wirklich Generationen zurück, wo immer das Thema Glaube und Musik ein Thema war. Also es kann ein Geschenk sein, es kann uns dienen, aber sie können uns auch zur Last werden oder zur Last sein. Während man früher noch dachte, das ist so, das liegt an den Genen, unveränderlich, so weiß die Forschung inzwischen, dass soziale Verhältnisse unser Erbgut verändern kann. Wie ich sagte, wir haben ein Pflegekind und das mit den neueren Erkenntnissen der Genforschung, das hat mal unsere Betreuerin vergangenes Jahr gesagt. Da habe ich zu ihr gesagt, das wusste ich schon, das steht schon so in der Bibel, dass Dinge über Generationen weitergegeben werden. Ob es jetzt ein Segen Gottes ist oder ja, da, wo Gott Konsequenzen macht und straft. In Bezug auf unser Pflegekind finde ich das hoffnungsvoll. Manche sonderbaren Eigenschaften, die es hat, da muss ich nicht sagen, das ist so, das sind die Gene. Ich kann aktiv werden, etwas bewirken, etwas verändern. Wenn wir miteinander umgehen, wenn wir einander lieben wollen, müssen wir sehen, der andere ist auf bestimmte Art und Weise so geprägt worden, wie er ist. Und der andere darf wissen, es muss nicht so bleiben. Selbst Gene können verändert werden. Aber im Grunde genommen kann eigentlich alles verändert werden, denn über allem steht Jesu Name. Jesus kann alles verändern. Seine Hände können heilen, vielleicht sofort, von einem Moment auf den anderen, vielleicht schrittweise wie die Heilung des Blinden durch Jesus oder vielleicht durch Veränderung in seiner Gnade, was nicht unbedingt Heilung heißen muss. Jesus steht über allem. Wenn wir ihm vertrauen, wird er uns zu sich hin verändern. Dein Gegenüber in der Gemeinde ist so geprägt von seinem Leben, wie es ebenso ist. Aber genauso ist es von Gott geliebt. Und damit wir als Jesu Jünger erkannt werden, ist es unser Auftrag, den anderen so zu lieben. Mir ist beim Vorbereiten der Predigt ein sehr schöner Satz begegnet. Weder das Wort noch das Wunder kann das leisten, was die Liebe kann. Weder das Wort noch das Wunder kann das leisten, was die Liebe kann. Die Liebe. Wir wissen jetzt, dass es um die Agape geht. Aber dennoch ist dieses Wort Liebe oder Agape ein so abstrakter Begriff. Was heißt das denn? Und darauf gibt uns der 1. Korinther 13, auch bekannt als das hohe Lied der Liebe, eine Antwort. 1. Korinther 13. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe den Armen gebe und meinen Leib dahingebe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig, also geduldig, und freundlich, die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet nicht das Böse zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Soweit bis hierher. Ich denke, wir kennen alle den Text. Am Anfang steht, was alles keinen Sinn macht ohne diese bedingungslose Liebe. Selbst Glauben macht keinen Sinn. Die Aufzählungen danach machen deutlich, wie Liebe ist, wie Gottes Liebe ist. Und jetzt die Frage an euch, rein rhetorisch, wer von euch kann das so einhalten, wie es hier steht? Wer kann das einhalten, alles zusammen, was hier aufgezählt wurde? Also ich schaffe das nicht. Irgendwo versage ich immer wieder. Irgendwas läuft wieder schief dem anderen gegenüber, trotz unserer Bemühungen. Aber das ist auch nicht der Anspruch des Hohelied der Liebe. Es ist nicht der Anspruch dieses Textes, dass du so komplett sein sollst, wie es hier steht. Wir sollen uns dem nähern, aber es ist nicht der Anspruch, dass wir erst dann Christen und richtige Christen sind, wenn wir so sind, wie es hier beschrieben wird. Das, was hier steht, sind Gottes Anforderungen für eine perfekte Agape. Jene göttliche Agape, wie sie auf unserer Erde nur Jesus allein gelebt hat. Ich musste an der Stelle wieder an die Geschichte denken, die ich neulich gesehen hatte. Beim Vorbereiten meiner anderen Predigt bin ich über ein Video gestolpert, wo ein Christ, ich glaube es war Bibel-TV, ein Christ erzählt hat, dass er 10, 12 Minuten tot war und im Himmel. Und es sei dahingestellt, ob man das jetzt so annimmt oder nicht, wie das war. Aber ich habe in dem Moment, wo er Jesus beschreibt, den er da sieht, finde ich eigentlich, ist das in der Figur enthalten, was wir jetzt gerade gelesen haben. Er beschreibt Jesus voller Liebe. Man sieht es an den Augen, an seinem Verhalten, am Reden. Und es war für ihn fast nicht zu beschreiben. Und so, das möchte ich rausnehmen. So empfinde ich hier 1. Korinther 13. Wir Jünger Jesu, und das muss uns klar sein, können immer nur im Ansatz so sein, wie Jesus wirklich ist. Nur durch den Heiligen Geist können wir Jesus immer ähnlicher werden und uns zu ihm hin verändern lassen. Aber 1. Korinther 13 ist der göttliche Gedanke von Liebe. Es ist die absolute Agape. Aber das heißt auch für uns niemals so erreichbar. Wenn wir also versuchen, uns einander zu lieben, so wie Jesus uns mit dieser göttlichen Agape geliebt hat, dann muss uns auch klar sein, das schaffen wir nicht. Auch wenn wir Jünger Jesus sind, so sind wir immer noch Menschen. Wir schaffen es nicht, unser Gegenüber auch nicht. Und in diesem Einanderlieben, wie es unser Erkennungszeichen sein soll, sind wir überhaupt nicht perfekt. Und das werden wir auch niemals sein. Wir alle bleiben fehlerhaft im Umgang miteinander, Lernende, und immer wieder neu fehlerhaft. Selbst, so wie es der Lukas vorhin gesagt hat, selbst der große Apostel Paulus schreibt von sich in Römer 17, Vers 19, denn das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Selbst Paulus kann sich da nicht herausnehmen. Keiner ist von dem Fehlerhaften herausgenommen. Aber das finde ich auf der anderen Seite auch toll, dass es da keine Ausnahmen gibt. Wenn wir als Geschwister miteinander zu tun haben, macht im fehlerhaften Lieben keiner eine Ausnahme. Und wir können es noch so sehr versuchen, es wird uns nicht gelingen. Menschlich eben. Für uns Geschwister heißt einander lieben, nicht nur den anderen annehmen, wie er ist, sondern es ist gleichzeitig für uns die Aufforderung, einander immer wieder zu vergeben. Den anderen akzeptieren in seinem Anderssein, liebevolles Mut machen zur Veränderung. Unser Bruder, unsere Schwester gegenüber darf das aber auch nicht falsch verstehen und sollte in Liebe über dieses Mut machen nachdenken. Doch bei Verletzungen und Verärgerungen sollten wir nicht vergessen, dein Gegenüber ist nicht perfekt, genauso wie du. Einander lieben in Vergebung untereinander. Ich musste so an Freizeiten denken. Ab und zu haben wir auf Freizeiten einen Spiegel aufgehängt. Wer hineinschaut in einen Spiegel, logischerweise, wenn er sauber und ordentlich und gut und nicht zu alt ist, dann sieht man sich selbst. Und dann stand aber auf dem Spiegelglas ein Satz. Man hat sich also selbst gesehen und konnte diesen Satz lesen. Hier siehst du einen Menschen, den Gott liebt. Und ich habe so überlegt, wenn wir uns einander begegnen, miteinander reden oder anders miteinander zusammen sind, dann sollten wir uns vielleicht vorstellen, der andere oder wir selber haben ein Schild umhängen. Hier sprichst du mit einem Bruder oder einer Schwester, die du lieben sollst, so wie Christus uns geliebt hat. Und ich weiß genau, wenn ich nachher hier zur Tür hinausgehe, oder es kann mir dummerweise auch schon hier im Saal passieren, es kann sein, ich spreche schon wieder einen Satz falsch aus, oder er wird falsch verstanden, oder ich vergreife mich im Ton dem anderen gegenüber, oder ich sage es normal und der andere hört es im falschen Ton für sich heraus. Es kann im Miteinander einfach so viel schief gehen. Lasst uns durch die Leitung und Führung des Heiligen Geistes uns in Vergebung einander lieben, wie Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, uns geliebt hat. Noch zwei kurze Anmerkungen zu dem Bibeltext. Dem anderen Bruder, der anderen Schwester in Liebe zu begegnen, heißt auch dem anderen dienen. Am Anfang des Kapitels, wo unser Bibelvers drin steht, dient Jesus als Herr und Meister seinen Jüngern. Er kniet vor ihnen nieder und wäscht ihnen den Schmutz von den Füßen. Lieben, wie er uns geliebt hat. Aber den anderen lieben und dienen heißt auch umgekehrt für den anderen, du musst darauf achten, dass der andere gerne hilft und nicht immer die Hilfe von ihm fordern. Es geht um ein Miteinander. Es geht auch nicht darum, dass man eine Gegenleistung anbietet oder dass man ihn ständig in Anspruch nimmt. Denn auch du, der du etwas brauchst, sollst dienen und gegenseitig lieben. Und die zweite Anmerkung zu diesem Text, das fand ich sehr interessant. Wenn einer der wichtigsten Erkennungsmerkmale unter den Jüngern Jesu für die Welt das einander lieben ist, dann kann man eigentlich gar nicht gemeindelos sein. Ohne jegliche Gemeinschaft, sein Christ, sein Leben. Es ist ja logisch, Jünger untereinander können nur zusammen, gemeinsam dieses, daran werden sie euch erkennen, zustande bringen. Lasst uns gemeinsam an unserem Erkennungszeichen der Liebe untereinander arbeiten. Und es geht nur mit Gottes Geist und Jesu Hilfe. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Amen.